Am folgenden Tag fiel leichter Schnee. Karin Wiemann war schon um 6 Uhr aufgestanden, um den Vortrag, den sie halten sollte, noch einmal durchzugehen. Kurz nach 7 verließ Karin das Zimmer. Sie verabredeten sich für den Abend. Birgitta schlief noch eine Stunde, und als sie ihr Frühstück beendete, war es 9 Uhr geworden. Ihre Unruhe vom Vortag war verschwunden. Das Gesicht des jungen Mannes, das sie nach der Opernvorstellung erkannt zu haben glaubte, musste sie sich eingebildet haben. Ihre Fantasie ging manchmal mit ihr durch und überraschte sie selbst, obwohl sie eigentlich daran gewöhnt sein müsste. Sie saß an der Rezeption, wo dienstbare Geister mit Staubwedeln lautlos die Marmorpfeiler putzten. Sie fühlte sich irritierend antriebsschwach und nahm sich vor, ein Kaufhaus zu suchen, in dem sie ein chinesisches Brettspiel kaufen konnte. Sie hatte Staffan auch versprochen, Gewürze mitzubringen. Ein junger Portier zeichnete ihr auf einem Stadtplan den Weg zu einem Kaufhaus ein, wo es beides gab, Brettspiele und Gewürze. Nachdem sie in der Bank des Hotels Geld gewechselt hatte, machte sie sich auf den Weg. Es war weniger kalt als am Vortag. Leichte Schneekörner wirbelten durch die Luft. Sie zog ihr Halstuch vor Mund und Nase und ging los. Sie brauchte fast eine Stunde bis zum Kaufhaus. Es lag an einer Fußgängerstraße, die Wang Fujing Daiji hieß. Es nahm fast einen ganzen Block ein und wirkte, als sie durch die Türen eintrat, wie ein gewaltiges Labyrinth. Sofort war sie von dichtem Gedränge umgeben. Sie merkte, dass die Menschen um sie her sie forschend betrachteten und ihre Kleidung und ihr Aussehen kommentierten. Kurz darauf stand ein älterer Mann neben ihr und lächelte. »Brettspiele«, sagte Birgitta. »Wo finde ich die?« »Mahjong?« Er zeigte ihr den Weg zu einem anderen Stockwerk, wo sie plötzlich von Regalen mit verschiedenen Brettspielen umgeben war. Sie suchte zwei aus, dankte ihm für die Hilfe und ging zu einer der Kassen. Als die Spiele verpackt und in eine große, farbenfrohe Plastiktüte gelegt waren, suchte sie allein die Nahrungsmittelabteilung, wo sie durch Riechen eine Anzahl unbekannter Gewürze in kleinen, schönen Papiertüten heraussuchte. Weil die Plastiktüte schwer war, nahm sie ein Taxi zum Hotel zurück und überlegte, was sie während des restlichen Tages unternehmen könnte. Karin konnte sie erst später am Abend treffen, nach einem obligatorischen Festessen, dem Karin gern ferngeblieben wäre, aber nicht fernbleiben durfte. Als sie die Spiele und Gewürze ins Hotel gebracht hatte, beschloss sie, das Kunstmuseum zu besuchen, an dem sie am Vortag vorbeigegangen war. Den Weg dorthin kannte sie also schon. Sie erinnerte sich, mehrere Restaurants gesehen zu haben, wo sie essen konnte, wenn sie hungrig wurde. Es hatte jetzt aufgehört zu schneien, die Wolkendecke war aufgerissen. Sie fühlte sich plötzlich jünger, energischer als am Morgen. Das Hauptgebäude des Museums sah aus wie ein chinesischer Turm mit kleinen Absätzen und vorspringenden Dachteilen. Die Besucher traten durch zwei mächtige Portale ein. Weil das Museum so groß war, beschloss sie, nur das Untergeschoss anzusehen. Dort lief eine Ausstellung darüber, wie die Befreiungsarmee des Volkes die Kunst als Propagandawaffe eingesetzt hatte. Die meisten Gemälde waren in der idealisierten Weise ausgeführt, die sie aus den Bildzeitschriften der 1960er Jahre aus China kannte. Aber es gab auch abstrakte Gemälde, die Krieg und Chaos in starken Farben schilderten. Sie verbrachte mehrere Stunden im Museum. Als sie auf die Straße trat, war die Sonne wieder hinter den Wolken verschwunden. Es kam ihr sogleich kälter vor. Sie zog die Jacke fester um den Körper und atmete durchs Halstuch. Ein Mann kam mit einem Stück Papier und einer Schere in der Hand auf sie zu. In gebrochenem Englisch bat er sie, ihre Silhouette schneiden zu dürfen. In einer Mappe mit Plastikhüllen hatte er andere Scherenschnitte, die er gemacht hatte. Ihr erster Impuls war abzulehnen, doch sie änderte ihre Meinung. Sie nahm die Mütze ab, zog das Halstuch vom Gesicht und stellte sich ins Profil. Der Scherenschnitt war verblüffend gut. Als er sie um $5 bat, gab sie ihm 10. Der Mann war alt und hatte eine Narbe auf der Wange. Sie bedauerte, seine Geschichte nicht hören zu können und steckte den Scherenschnitt in die Tasche. Sie verneigten sich voreinander und gingen jeder in seine Richtung davon. Der Überfall kam, ohne dass sie überhaupt begriff, was geschah. Sie fühlte einen Arm, der um ihren Hals gelegt wurde und sie nach hinten bog, während gleichzeitig jemand ihr die Handtasche entriss. Als sie aufschrie und sie festzuhalten versuchte, wurde der Druck um ihren Hals stärker. Sie bekam einen Schlag in den Bauch, so dass sie kurzzeitig nach Atem rang. Sie sank auf der Straße zusammen, ohne erkannt zu haben, wer sie überfallen hatte. Das Ganze war sehr schnell gegangen, hatte kaum mehr als 10, 15 Sekunden gedauert. Ein Mann, der mit seinem Fahrrad anhielt, und eine Frau, die ihre Einkaufstüten abstellte, halfen ihr vom Bürgersteig auf. Aber Birgitta Roslin konnte sich nicht auf den Beinen halten. Sie sank wieder zu Boden und verlor das Bewusstsein.